Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Das, was Sie da hören, ist eine Großtrappe. Ein Vogel, den wir um ein Haar für immer verloren hätten. In den 1970er Jahren noch wurden diese Tiere überall in Europa gejagt, ihr Lebensraum zerstört und die Art fast ausgerottet. Ähnlich ging es Kranichen, Schwarzstörchen, Seeadlern und vielen anderen. Genau heute, vor 40 Jahren dann, am 2. April 1979, hat die Europäische Union reagiert auf dieses Massensterben der Vögel mit der Europäischen Vogelschutzrichtlinie. Wir klären gleich, was sie gebracht hat. Außerdem fragen wir, was aus der Idee chinesischer Forscher geworden ist, ein U-Boot zu bauen, das in 2 Stunden von Shanghai nach San Francisco fahren sollte. Ich bin Monika Seinsche, herzlich willkommen. Die Europäische Vogelschutzrichtlinie verlangt den Schutz aller wildlebenden Vogelarten. Sie schreibt konkrete Maßnahmen und Schutzgebiete für eine Reihe besonders bedrohter Arten vor und sie regelt, welche Vögel in welchem Umfang gejagt werden dürfen. Diese Bestimmungen muss jeder Mitgliedstaat der EU in nationales Recht umsetzen. Alle 6 Jahre dann müssen die Staaten nach Brüssel melden, wie es um ihre Vogelbestände bestellt ist. An genau diesem Bericht arbeitet zurzeit der Dachverband Deutscher Avifaunisten. Ich habe den Geschäftsführer Christoph Suttfeld gefragt, wie es den Vögeln hierzulande geht.
Ja, es gibt einige Vogelarten, denen es sehr gut geht. Das sind viele Großvogelarten, die schon lange im Fokus auch der Öffentlichkeit stehen, die zwischendurch stark bedroht waren und die auf der Grundlage der Vogelschutzrichtlinie dann auch gefördert wurden über Managementmaßnahmen, die in einzelnen Projektgebieten durchgeführt wurden oder auch durch bestimmte Vorschriften, die umgesetzt wurden, wie zum Beispiel das Einrichten von Schutzzonen um die Brutplätze zum Beispiel von Kranichen. Die Kraniche haben inzwischen einen Bestand von über 10.000 Brutpaaren in Deutschland. Es zeigt also, dass es eine sehr, sehr große Erfolgsstory ist und wir hier auch wirklich zeigen können, dass die Vogelschutzrichtlinie funktionieren kann. Ein anderes Beispiel ist der Seeadler. Da haben wir auch inzwischen etwa 850 Brutpaare. Es gibt eine ganze Reihe anderer Großvogelarten, wo das ähnlich funktioniert.
Das heißt, diese Vögel haben davon profitiert, dass sie geschützt werden, dass ihre Horste bewacht werden, dass sie einfach wieder Ruhe haben.
Dass sie Ruhe haben, dass keine Eingriffe in der Waldbewirtschaftung, zum Beispiel in der Nähe der Seeadlerhorste stattfinden. Das hat dazu geführt, dass die Vogelarten höheren Bruterfolg haben und sich die Populationen erholen konnten. Bei den Greifvogelarten hat insbesondere auch die Einstellung der Jagd in den 70er Jahren dazu geführt, dass ein großer Mortalitätsfaktor sozusagen ausgeschaltet wurde, also die Vögel nicht mehr abgeschossen wurden und das sich natürlich auch auf die Populationsbestände stark ausgewirkt hat. Nicht zuletzt bei den Arten auch der Verbot von bestimmten Umweltgiften wie DDT.
Wie sieht es denn mit den anderen Vögeln aus, außer diesen ganz besonderen Vögeln wie der Großtrappe oder Greifvögeln etc.?
Ganz besonders betroffen sind die Vögel der Offenlandschaften, insbesondere die bodenbrütenden Vogelarten im Agrarland. Da haben wir derzeit ganz starke Abnahmen. Der Anteil der Vogelarten, denen es dreckig geht, also mit stark abnehmenden Beständen, hat sich in den letzten 6 Jahren mehr als verdoppelt. Betroffen sind zum Beispiel das Rebhuhn, das knapp 90% in den letzten 25 Jahren am Bestand verloren hat. Oder auch der Kiebitz, der mit 89% oder 88% knapp darunter liegt. Die Feldlerche kennt jeder, hört sie aber heute nur noch selten, zumindest hier bei uns im Westen Deutschlands. Bundesweit hat sie um knappe 50%, also 45% abgenommen. Und es gibt andere Vogelarten wie das Braunkehlchen, vielleicht nicht ganz so bekannt, das aber auch über 50% abgenommen hat.
Warum geht es diesen Vögeln denn heute so schlecht?
Die Vögel sind natürlich von den Lebensbedingungen in ihren Lebensräumen abhängig. Bei den Vogelarten, die ich gerade genannt hatte, Feldlerche, Kiebitz, Rebhuhn, handelt es sich um Vogelarten, die am Boden brüten. Das heißt, die sind natürlich davon abhängig, wie die Landschaft oder die Ackerflächen, Offenlandflächen bewirtschaftet werden. Das ist heute sehr intensiv. Es wird heute Saatgut ausgebracht, das sehr früh aufwächst. Dadurch ist der Boden zugewachsen, wenn die Vögel anfangen wollen zu brüten. Oder es wird sehr intensiv bewirtschaftet. Das heißt, es wird gespritzt, es gibt auf den Flächen keine Insekten mehr, keine Wildkräuter mehr, die ja als Nahrung für diese Tiere dienen. Und von daher ergibt es sich, dass im Prinzip die Lebensbedingungen so schlecht werden, dass diese Vogelarten diese Lebensräume meiden und nicht mehr so gut aufsuchen und die Bestände deswegen auch abnehmen.
Und warum hat die Vogelschutzrichtlinie diesen Arten nicht helfen können?
Weil die Vogelschutzrichtlinie überwiegend in den derzeit noch in den Schutzgebieten umgesetzt wird, hier in Deutschland und EU-weit auch. Das heißt, sie greift noch nicht richtig auf andere Förderinstrumente der EU durch. Es wäre schön, wenn es gelänge, die Vorgaben der Vogelschutzrichtlinie 1:1 sozusagen zu übernehmen in die gemeinsame Agrarpolitik der EU und dort letztendlich für die Landwirte auch Anreize zu setzen, auch durchaus finanzieller Art, damit sie eine Landbewirtschaftung vornehmen, die die Artenvielfalt auf ihren Flächen auch wieder fördert.
Das heißt, man müsste weitere Schutzmaßnahmen machen. Dieses eine Gesetz, diese eine Richtlinie bringt jetzt noch nicht so arg viel.
Also die Vogelschutzrichtlinie bringt, wenn man sie komplett umsetzen würde, für die Vögel schon eine ganze Menge. Aber sie wirkt eben halt aufgrund ihrer Ausgestaltung eben nur vor allem über dieses Netz europäischer Vogelschutzgebiete, das eben halt doch nur etwa 10% bei uns der Landfläche einnimmt und Schutzmaßnahmen werden davon erst nur auf ungefähr 20% der Fläche umgesetzt. Das heißt, findet noch auf sehr geringer Fläche statt. Aber man kann in diesen Schutzgebieten im Prinzip die Quellen dafür setzen, dass sich die Vogelbestände aus diesen Schutzgebieten heraus auch wieder in die intensiv genutzte Landschaft ausbreiten könnten. Dazu muss man aber dann die Nutzung auch auf der großen Fläche naturschutzfreundlich gestalten. Und das ist über die Vogelschutzrichtlinie alleine nicht möglich. Dazu müssen entsprechende Forderungen bei der gemeinsamen Agrarpolitik von den Naturschutzverbänden durchgebracht werden und auch übernommen werden.
Christoph Suttfeld war das vom Dachverband Deutscher Avifaunisten über 40 Jahre EU-Vogelschutzrichtlinie.
Tolle Idee. Was wurde daraus?
2014 haben Forscher aus China einen verwegenen Plan vorgestellt. Sie wollten ein U-Boot in eine Gasblase einhüllen, um es in Rekordtempo auf Reisen zu schicken. Die Strecke von Shanghai nach San Francisco, einmal quer durch den Pazifik, sollte es in weniger als 2 Stunden schaffen. Immerhin beriefen sich die Fachleute auf ein Phänomen, das es tatsächlich gibt, die Superkavitation. Wir wollten wissen, was aus diesen Plänen geworden ist. Frank Grote-Lüschen hat bei einer Institution nachgefragt, die es eigentlich wissen müsste. Bei der Hamburgischen Schiffbauversuchsanstalt.
Ein Teststand der Hamburgischen Schiffbauversuchsanstalt. Wasser strömt durch einen 2 Meter breiten Tunnel, in den eine Schiffsschraube eingesetzt ist, ein Modell im Maßstab 1:30. Der Propeller dreht ziemlich schnell, beobachtet von einer Kamera. Damit auf den Bildern mehr als nur eine verschwommene Bewegung zu sehen ist, blitzt knatternd ein Stroboskop. Es erzeugt eine Folge ultrascharfer Standbilder.
Also wir sehen jetzt quasi live in den Tunnel hinein. Wir gucken direkt frontal auf den Propeller drauf.
Im Leitstand schaut sich die Ingenieurin Julia Schmale das Kamerabild an.
Was man dort sieht, ist alles sehr schön aus unserer Sicht. Es gibt nichts zu beanstanden und wir denken, dass der Propeller ein langes Leben führen kann, ohne dass der Kunde Probleme damit kriegen könnte mit Erosion oder sonstigem.
Auf was Schmale besonders achtet, sind feinste Gasbläschen, im Fachjargon Kavitation. Sie entstehen, weil der rotierende Propeller im Wasser einen Unterdruck erzeugt. Der kann so stark sein, dass das Wasser an manchen Stellen siedet und sich Dampfbläschen bilden. Und die sind auf dem Monitor ganz gut zu erkennen.
Man sieht auf dem Flügel ein bisschen Schichtkavitation, wie man sagt. Und dann sieht man noch von der Spitze des Flügels ausgehend einen Wirbel, der kavitiert.
Zum Glück sind es nur wenige Bläschen. Julia Schmale ist erleichtert. Wären es mehr, könnten sie zum Problem werden. Denn sofort, nachdem sie entstanden sind, implodieren die Bläschen wieder, und zwar heftig. Die Erschütterungen sind so stark, dass sie Metallbröckchen aus dem Propeller reißen könnten. Die Schäden, sagt Schmales Kollege Herbert Brettschneider, können kostspielig sein.
Es gibt am Schiff sehr spezielle Bereiche, die häufig von Erosion betroffen sind. Das sind die Propeller im Bereich der Flügelspitzen, dann Ruder, an denen Kavitation vom Propeller abströmt und das Ruder betrifft, wird dann durch Erosion beschädigt.
Die Tests an der Hamburgischen Schiffbauversuchsanstalt sollen helfen, die Kavitation bei neuen Schiffstypen im Zaum zu halten. Aber das Phänomen lässt sich auch gezielt nutzen, und zwar wenn aus der Kavitation die Superkavitation wird.
Superkavitation ist eine Form der Kavitation, die so extrem ist, dass sie einen ganzen Körper einschließt. Und der bewegt sich dann eben nicht mehr im Wasser, sondern in einer Gasblase. Und wenn ich jetzt mal vergleiche Wasser-Luft, da ist in Luft die Dichte um Faktor 800 geringer und entsprechend der Widerstand. Und das führt eben dazu, dass man deutlich geringere Widerstandskräfte und Antriebsleistungen braucht.
Die Superkavitation kann den Strömungswiderstand eines Tauchkörpers drastisch vermindern. Eingehüllt in einen Kokon aus Wasserdampf kann er mit einem Bruchteil des Widerstands durchs Wasser rauschen und dadurch enorme Geschwindigkeiten erreichen. Das Prinzip funktioniert. Das beweist die russische Marine mit einem Torpedo namens Schqual.
Der wird bis auf eine Geschwindigkeit gebracht, in der ein Körper an seiner Spitze zu der Dampfblasenbildung beiträgt und diese Dampfblase dann den ganzen Körper einschließt und so den Reibungswiderstand des Torpedos um einen Faktor schätzungsweise 800 reduziert.
Die Folge, das Unterwassergeschoss erreicht eine Geschwindigkeit von 370 Stundenkilometern, das 3- bis 4-fache eines konventionellen Torpedos. Allerdings setzt die Superkavitation erst ab einer Mindestgeschwindigkeit ein, bei ca. 180 Kilometern pro Stunde.
Dafür ist der klassische Antrieb von Unterwasserlaufkörpern und Schiffen nicht geeignet, sondern wird zurzeit nur über Feststofftriebwerke realisiert, ein Raketentriebwerk.
Die aber sind schnell ausgebrannt, weshalb die Reichweite der russischen Torpedos begrenzt ist auf vermutlich 10 bis 15 Kilometer. Außerdem geht die Fachwelt davon aus, dass sich der Schqual kaum steuern lässt. Denn hätte das Geschoss ein Ruder, wäre dies ja ebenfalls von einer Gasblase umschlossen und könnte kaum Wirkung entfalten, sagt Brettschneider.
Es gibt eine ganze Reihe von technischen Problemen. Die Forschung von der deutschen Marine und den damit verbundenen Firmen ist offensichtlich eingestellt worden.
Unter dem Namen Barracuda wurde 2005 zwar ein Prototyp vorgestellt, aber dann entschied sich die Bundesmarine doch gegen eine Beschaffung. Und was ist mit den Plänen von superkavitierenden U-Booten? 2014 hatten chinesische Ingenieure die Studie eines deltaförmigen Tauchkörpers präsentiert, der es auf eine sagenhafte Geschwindigkeit bringen soll, auf 5800 Kilometer pro Stunde. Theoretisch würde so ein Super-U-Boot für die Strecke von Shanghai nach San Francisco keine 2 Stunden brauchen. Möglich machen soll das ein spezielles Bauteil an der Nase des Vehikels. Bereits bei langsamer Fahrt erzeugt es Gasblasen, die den Rumpf einhüllen und so helfen sollen, dass die Superkavitation bereits bei niedrigen Geschwindigkeiten einsetzt, bei 75 Kilometern pro Stunde. Herbert Brettschneider überzeugt das nur bedingt.
Solange die Steuerungsprobleme nicht gelöst sind, ist also dringend davon abzuraten, Personal mit einzuschließen. Die Probleme sind so umfangreich, dass es zu riskant wäre, Personen dort vorzusehen.
Auch für das Problem mit dem Antrieb haben die Chinesen noch keine Lösung. Bislang bleibt der Raketenantrieb die einzige Option. Der aber erlaubt nur geringe Reichweiten, scheint also eher ungeeignet für einen bemannten Tauchkörper. Das U-Boot, das überschallschnell Passagiere zwischen Kontinenten befördert, bleibt also bis auf Weiteres reine Science-Fiction.
Frank Rothelüschen war das über die Idee eines sehr schnellen U-Bootes. Wenn Sie 1 Kilogramm Mehl kaufen, dann steckt darin im übertragenen Sinne sehr viel Hirnschmalz von sehr vielen Physikern aus sehr vielen Jahrhunderten. Denn irgendwie musste man ja immer schon sicherstellen, dass 1 Kilo überall auf der Welt das gleiche ist. Seit 130 Jahren wird dafür in einem Tresor in Paris ein Urkilogramm gehütet, an dem sich die Welt orientiert. Noch. Demnächst, genauer gesagt ab dem 20. Mai, gibt es neue Referenzgrößen für Kilo, Meter, Ampere und alle anderen Maßeinheiten. Auf der DPG-Frühjahrstagung, die gestern in Regensburg begann, sprach zum Auftakt einer der Wegbereiter dieser Neuordnung. Ralf Krauter war für uns dort.
And the French revolutionists were really visionary in this direction, and they wanted to create units à tout le temps, à tout le peuple, for all times and for all civilizations.
Professor Joachim Ulrich ist der Präsident der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt PTB in Braunschweig. In seinem Plenarvortrag in Regensburg rekapitulierte er im Schnelldurchlauf die 5000-jährige Geschichte der Metrologie. Von den alten Ägyptern über die französische Revolution, die der Welt das Urmeter und das Urkilogramm bescherte, bis heute. Und erklärte dann, warum ab dem 20. Mai 2019 alles anders wird. Die 7 internationalen Maßeinheiten Kilogramm, Meter, Sekunde, Ampere, Kelvin, Mol und Candela werden dann alle über fundamentale Naturkonstanten definiert. Für Metrologen der Beginn einer neuen Ära.
Es ist sozusagen das vorläufige Ende der Bemühungen der Menschheit seit 5000 Jahren, wie ich das im Vortrag gesagt habe, Einheiten zu definieren für Handel, für Wissenschaft, für alles, was man braucht, Gesundheit, Gesellschaft. auf einer sehr abstrakten Ebene von Max Planck 1900 so mal gefordert, sage ich mal, nämlich dass man eben die Naturkonstanten, die sich nach unserem jetzigen Wissen nicht oder nur sehr, sehr unwesentlich ändern, heranzieht, um daraus Einheiten zu generieren.
Joachim Ulrich ist Deutschlands oberster Wächter für Maße und Gewichte. Die rund 2000 Mitarbeiter, deren Chef er ist, betreiben unter anderem zwei der genauesten Cäsium-Atomuhren, deren Schwingungen der Weltzeit seit 1967 den Sekundentakt vorgeben. Die neuesten optischen Atomuhren der PTB sind sogar noch 100-mal genauer. Wären sie seit dem Urknall gelaufen, würden sie heute weniger als 2 Sekunden falsch gehen. Wie tickt jemand, für den Präzision das A und O ist? Joachim Ulrich ist Anfang 60. Er trägt Anzug, Krawatte und eine rahmenlose Brille.
Ich bin eigentlich ein relativ ordentlicher Mensch. Ne? Also der Schreibtisch ist meistens aufgeräumt. Tagsüber nicht immer, aber abends versuche ich den schon wieder aufgeräumt zu hinterlassen. Wobei ich würde mich jetzt nicht als pingelig bezeichnen.
Die Bedeutung präziser Maßeinheiten für unseren Alltag sei enorm, sagt der Physiker. Denn wer im Supermarkt ein Kilo Bananen kauft oder in der Apotheke ein Medikament, das 1 Mol eines Wirkstoffes enthält, der muss sich darauf verlassen können, dass eine Masse von 1 Kilogramm oder die Stoffmenge 1 Mol überall exakt dasselbe bedeuten, ob in Norwegen oder Nigeria. Die Definition aller SI-Einheiten auf Basis von Naturkonstanten soll das sicherstellen. Und zwar dauerhaft und unabhängig von Vergleichsobjekten wie dem Urmeter oder Urkilogramm, die kaputt gehen können oder ihre Eigenschaften im Lauf der Zeit verändern. 1983 wurde die Längeneinheit Meter deshalb mit Bezug auf die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum festgelegt. 1 Meter, das ist die Distanz, die ein Lichtstrahl im 300-Millionstel Bruchteil einer Sekunde zurücklegt. Beim Kilogramm war die Sache komplizierter.
Wir sind jetzt erst technologisch so weit, dass wir das umsetzen können mit einer Genauigkeit, die die heutige Industrie und die Wissenschaft brauchen.
Das Kilogramm wird künftig vom Planck'schen Wirkungsquantum abgeleitet, einer fundamentalen Größe der Quantenphysik. Den Weg zu dieser Neudefinition der Masseeinheit wies die Kombination zweier konkurrierender Messverfahren, von denen eines federführend an der PTB entwickelt wurde. Eine Schlüsselrolle dabei spielt eine glänzende Kugel aus hochreinem Siliziumkristall. Weil sie das rundeste Objekt ist, das Menschen je hergestellt haben, lassen sich die Atome darin extrem genau zählen und so die Masse bestimmen. Allerdings kostet so eine hochreine Referenzkugel weit über 1 Million Euro. Auf der Tagung in Regensburg hat Joachim Ulrich deshalb eine günstigere Variante im Gepäck.
Das ist aber schon eine sehr gute aus natürlichem Silizium, aber wo die Oberfläche auch von uns selbst bearbeitet wird. Die geben wir jetzt auch weiter an manchmal an Kalibrierlabors oder so, würde dann so um die 100.000 machen. Ja.
Eine industriell gefertigte Variante, für viele Zwecke präzise genug, soll künftig für rund 10.000 Euro zu haben sein. Sie könnte dann nach und nach in vielen Kalibrierlabors die bisherigen Referenzmassestücke aus Stahl ablösen. Die Verbraucher dürften wenig davon merken. Genauso wenig wie von der Neudefinition der Stromstärkeeinheit Ampere über die Elementarladung und von der Festlegung der Temperatureinheit Kelvin mittels der sogenannten Boltzmann-Konstante, einer fundamentalen Größe der Thermodynamik. Die Weltgemeinschaft der Metrologen wirkt hinter den Kulissen. Doch mit der Neudefinition der Basiseinheiten stellt sie die Weichen dafür, dass der globale Handel und Warenverkehr auch künftig läuft wie geschmiert.
Das ist also ein weltweites, ich sag mal, Währungssystem, was keiner so richtig kennt, was im Hintergrund reibungslos läuft und was den gesamten Welthandel letztendlich hinterlegt.
Wenn Joachim Ulrich mit seinen Kollegen am 20. Mai den Beginn eines neuen Zeitalters der Metrologie feiert, profitieren wir also letztlich alle davon.
Also denken Sie beim nächsten Obstkauf mal an die armen Physiker. Das war ein Beitrag von Ralf Krauter. Wir machen hier im Studio weiter mit Michael Stang und den Meldungen.
Bislang war bekannt, dass der Keim Heliobacter pylori die Entstehung von Magenkarzinomen begünstigen kann. Ob und welche Rolle Bakterien auch bei der Entstehung von Darmkrebs spielen, war unklar. Um das zu klären, hat ein internationales Molekularbiologenteam das Mikrobiom von mehr als 750 Darmkrebspatienten aus verschiedenen Ländern verglichen, darunter China, USA und Deutschland. Im Fachmagazin Nature Medicine berichten die Forschenden, dass sie bestimmte charakteristische Ähnlichkeiten bei der Zusammensetzung der Darmflora entdeckt haben. Dies sei erstaunlich, da aufgrund der geografischen und kulturellen Unterschiede der Patienten Patienten eigentlich keine solche Parallelen zu erwarten sind. Somit könnten diese charakteristischen Merkmale der Darmflora als Biomarker für zukünftige Screening-Methoden Anwendung finden.
Arktisches Meereis schmilzt bereits in der Kinderstube.
Der starke Eisrückgang in der Arktis beeinflusst das Meereis auf seiner Wanderung über den Arktischen Ozean. Wie Forschende des Alfred-Wegener-Instituts im Fachblatt Scientific Reports berichten, erreichen Satellitendaten zufolge mittlerweile nur noch 20% des Meereises, welches in den flachen russischen Randmeeren des Arktischen Ozeans entsteht, die zentrale Arktis. 80% des jungen Eises schmelzen, bevor es seine Kinderstube verlassen hat. Zudem geht im Arktischen Ozean mit dem Meereis auch ein wichtiges Transportmittel für Nährstoffe, Algen und Sedimente verloren.
Die Angst in Deutschland ist leicht gestiegen.
Das geht aus dem Bericht zum Deutschen Viktimisierungssurvey 2017 hervor, den ein Team vom Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt erstellt hat. Bei der Erhebung ging es etwa um Fragen, wie sicher sich die Menschen in Deutschland fühlen und ob sie Erfahrungen als Opfer einer Straftat gemacht haben. Heute haben Bundesinnenminister Horst Seehofer und BKA-Präsident Holger Münch erste Ergebnisse vorgestellt. Demnach haben die Menschen in Deutschland mehr Furcht vor Kriminalität als noch vor 5 Jahren. Der Anteil der Bevölkerung, der sich nachts in der Wohngegend unsicher fühlt, ist von gut 17% im Jahr 2012 auf mehr als 21% zum Ende des Jahres 2017 gestiegen.
Der Titicacasee war schon früh ein ritueller Ort.
Archäologen der Universität von Oxford haben bei Tauchgängen im Titicacasee nahe der Sonneninsel in Bolivien Opfergaben der Tihuanaco-Kultur entdeckt. Demnach lag dort zwischen dem 5. und 12. Jahrhundert das Zentrum dieser Prä-Inka-Kultur. Wie die Forscher im Fachblatt PNAS darlegen, handelt es sich bei den Funden um Goldornamente, Medaillons, zudem um eine Puma-Figur aus dem Schmuckstein Lapislazuli und dutzende Weihrauchgefäße. Da sich der Ritualort mitten im See befand, haben damals schon aufwendige religiöse Zeremonien offenbar eine wichtige Rolle gespielt. Vermutlich wurden die Opfergaben von Priestern per Boot in die Seemitte gebracht und dort auf rituelle Weise versenkt.
Biologen erzeugen ein künstliches Genom.
2008 und 2010 gelang US-Forscher Craig Venter der Nachbau eines Bakteriengenoms. Forschende der ETH Zürich sind nun einen Schritt weiter gegangen und haben den DNA-Code eines Bakteriums stark vereinfacht und damit ein neues, völlig neues synthetisches Erbgut erzeugt. Mit Hilfe einer eigens dafür entwickelten Methode gelang es ihnen, 130.000 der rund 800.000 DNA-Bausteine eines Süßwasserbakteriums gegenüber dem Vorbild zu verändern und das Genom deutlich zu verschlanken, heißt es im Fachblatt PNAS. Die am Computer erzeugte Mikrobe trägt den Namen Caulobacter ethensis 2.0. Ihr synthetisches Erbgut wurde in die Datenbank des National Center for Biotechnology Information in den USA aufgenommen.
Das waren die Meldungen mit Michael Stang.
Sternzeit. 2. April. 3 Katzen am Himmel. In diesen dunklen, mondlosen Nächten schleichen gleich 3 Katzen über den Himmel. Eine echte Hauskatze ist allerdings nicht dabei. Gegen 22 Uhr dominiert hoch im Süden der prächtige Löwe. Ein großes Trapez bildet den Körper der Raubkatze, ein kleineres Trapez stellt den Kopf dar. Der Löwe zieht von links nach rechts über den Himmel. Sein hellster Stern Regulus, lateinisch kleiner König, markiert die Vorderpfote. Er steht am unteren Ende eines Bogens, der auf den ersten Blick an den Haken eines Kleiderbügels erinnert. Die zweite Raubkatze ist der kleine Löwe. Er befindet sich oberhalb des Löwen und unterhalb der Hinterbeine des großen Bären. Vor ihm schleicht der dritte im Bunde, der Luchs, entlang. Er windet sich um die Vorderbeine und den Oberkörper des Bären. Der kleine Löwe zählt zu den unscheinbarsten Figuren am Himmel. Er ist eine Kette 4 leuchtschwacher Sterne. Der hellste von ihnen ist Präkipur, kaum heller als 4. Größenklasse. In prächtigen Sternbildern wie dem Löwen wird ein solches Objekt unter ferner Leuchten geführt. Der Hauptstern im Luchs ist zwar etwas heller, gehört aber auch zu den eher finsteren Vertretern und hat noch nicht einmal einen richtigen Namen. Der Luchs ist eine Kette schwacher Sterne, die beim besten Willen nicht an ein Tier erinnert. Luchs und kleiner Löwe wurden erst 1687 vom Danziger Astronomen Johannes Hevelius an den Himmel gesetzt. Zuvor waren diese Regionen, aus guten Gründen, eine Art kosmisches Niemandsland.
Das war's für heute mit Forschung aktuell und Monika Seinsche. Morgen feiern wir an dieser Stelle Geburtstag, dann wird Forschung aktuell 30 Jahre alt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.